Herzlich willkommen bei Femvisible Talk. Ich bin Kerstin Schiefelbein und in dieser Folge spreche ich mit Jasmin Mir, Gründerin von Am Start. Ihr digitales Peer-to-Peer-Angebot begleitet junge Menschen mit chronischer Erkrankung dort, wo das Gesundheitssystem oft keine passenden Räume bietet. Wir sprechen über ihren Weg vom persönlichen Einschnitt zur sinnstiftenden Gründung, über Sozialunternehmertum mit Wirkung, Karma-Punkte als Finanzierungsmodell und wir müssen in dem Zusammenhang natürlich über Inklusion sprechen. Auf die Plätze, sichtbar, los! Herzlich willkommen. Heute ist Jasmin, die Gründerin von Am Start, meine Gästin. Hallo, liebe Jasmin.
Hallo, Kerstin.
Ja, ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen und ich weiß, dass du auch eine ganz besondere Geschichte hast und natürlich interessiert uns auch bei dir, was war vielleicht so der Aha-Moment oder die Wendung, die dich vielleicht sogar zu deiner Gründung geführt hat oder dahin, wo du heute auch stehst. Lass uns doch gerne mal hören.
Ja, also bei mir war auf jeden Fall ein Moment, der ganz viel verändert hat in meinem Leben, auch die professionelle Ausrichtung, die ich dann am Ende gewählt habe, die Diagnose mit einer chronischen Erkrankung. Ich wurde 2018 mit Multiple Sklerose diagnostiziert, war damals noch relativ jung, ich war 24, war so in so einer Phase zwischen Bachelor und Master, also da hatte ich mich dazu entschieden zu arbeiten und habe dann quasi am Ende dieser Phase und kurz vor meinem Masterstudium die Diagnose mit MS bekommen. Und es hat ziemlich viel verändert in meinem gesamten Leben, so generell auch so eine Art Perspektivwechsel mit sich gebracht, wo ich mir nochmal genauer meine Prioritäten angeschaut habe, was will ich eigentlich machen im Leben, warum will ich auch Dinge machen. Und ein Teil davon war natürlich auch zu schauen, okay, wie entscheide ich mich auch in meinem beruflichen Kontext. Und was ich damals gemerkt habe, was mir total wichtig ist, nochmal wichtiger jetzt, wo ich weiß, wo ich so diesen Memento-Mori-Moment irgendwie hatte mit der Diagnose, da habe ich für mich so bemerkt, was mir total wichtig ist in meinem Beruf, ist selbstbestimmt zu sein, ist es proaktiv zu sein, also quasi auch selber Entscheidungen treffen zu können oder auch diesen Freiheitsgedanken, was natürlich bei einer Selbstständigkeit nochmal in einem ganz anderen Ausmaß da ist. Und vor allem aber auch an einer Sache zu arbeiten, die mir sehr nah an meinem Herzen liegt und die mir wirklich total wichtig ist, weil ich schon ein bisschen so dieses Gefühl hatte von, das Leben ist halt endlich. Und das wird mir nochmal mehr bewusst, jetzt wo ich diese Diagnose habe. Und was möchte ich mit meinem Leben machen? Und da war ganz klar, ich möchte etwas machen, wofür ich richtig brenne und was ich für wirklich wichtig halte. Und das hat mich zu meiner Selbstständigkeit gebracht, ja.
Ja, eine total persönliche Geschichte, die auch, die du auch in dein Berufsleben sozusagen übernommen hast. Hast du denn dann eigentlich noch dein Master fertig gemacht und bist du diesen Weg weitergegangen oder hast du es dann komplett über den Haufen geworfen und nochmal komplett neu gedacht?
Genau, also den Master habe ich auf jeden Fall gemacht. Den hatte ich quasi nach meiner Diagnose direkt gestartet erst. Und das war auch eine wichtige Frage für mich. Also mache ich jetzt, ich glaube, jeder kennt so ein bisschen diese klassische Bucketlist, wo man so ein paar Dinge drauf hat, wie, ich weiß es nicht, eine Weltreise machen, den Jakobsweg laufen. Und ich hatte das nie. Und gleichzeitig habe ich in dem Moment gedacht, okay, vielleicht sollte ich sowas haben. Und will ich dann jetzt wirklich die nächsten 2 Jahre in einem Hörsaal sitzen, wenn ich weiß, oder wenn ich gerade nicht weiß, wie mein Leben weiter verlaufen wird, weil die MS eben auch mit unheimlich viel Unsicherheit verbunden ist. Das ist wirklich sehr viel mentale Resilienzarbeit, die man da machen muss. Und eine wichtige Entscheidung für mich damals war auch, ja, diese Diagnose ist da und ich glaube, ich kann davon viel lernen, in Anführungszeichen. Ich will es jetzt auch nicht beschönigen, aber es verändert natürlich auch viel. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich nicht will, dass sie irgendwie in meinen Wünschen und Bedürfnissen irgendwie im Weg steht und jetzt auch nicht meine Entscheidungen wegen einer Diagnose nur treffen, sondern auch schon gucken, okay, was möchte ich auch unabhängig von der Diagnose? Und da war mir schon immer klar, ich möchte ein Masterstudium machen. Ich habe Public Policy studiert in Berlin. Das interessiert mich. Und dann gucke ich mal, wie es weitergeht. So, Genau, also ich habe das dann wirklich auch gemacht, ja.
Das finde ich super, und finde auch, dass es wieder mal so ein Beispiel ist, dass man immer irgendwie mit Höhen und Tiefen konfrontiert ist und dass man sich aber im ersten Moment vielleicht doch nicht so beirren lassen sollte an dem Weg, den man sich vorgenommen hat. Von dem her stark, dass du es das auf jeden Fall dann weiter verfolgt hast erstmal. Wir haben noch gar nicht dich so richtig kennengelernt. Das heißt, was ist eigentlich so dein Background? Du hast es gerade schon erzählt, du hast studiert. Bist du denn gleich danach selbstständig geworden oder hast du dann erstmal vielleicht auch noch eine Angestelltenkarriere angestrebt? Und vor allen Dingen, was ist eigentlich am Start? Stell dich doch noch mal vor und hol uns noch mal rein, was du eigentlich genau machst.
Ja, voll gerne. Ich rede sehr gerne über am Start.
Ja.
aber erzähle natürlich auch gerne ein bisschen was zu mir und meinem Background. Genau, also ursprünglich komme ich aus dem Bereich Migration und internationale Entwicklungszusammenarbeit. Auch das aus einem persönlichen Herzensbezug. Ich selber bin Iranerin und Deutsche, also habe auch eine Migrationsgeschichte, mich mit dem Thema Migration auch aus einem familiären Kontext viel beschäftigt und bin 2016 das erste Mal mit dem Thema Sozialunternehmertum in Berührung gekommen. Also davor war mein Lebenstraum sozusagen, mein kurzer Lebenstraum, weil ich war noch nicht so alt, war irgendwann mal die nächste, damals war es Ban Ki-moon, der UN-Generalsekretär zu werden. Und wollte unbedingt in den Vereinten Nationen arbeiten, also quasi internationale Beziehungen in dem Bereich. Ich habe dann ein Praktikum gemacht in der UN in Teheran und habe gemerkt, boah, nee, eigentlich will ich das gar nicht so gerne. Und dann bin ich mit dem Thema Sozialunternehmertum in Berührung gekommen, im Kontext von der Migration oder mit der Situation auch, die wir 2015 hatten, dass wir sehr viele Menschen hatten, die nach Deutschland ausgewandert oder migriert sind. Und daraufhin habe ich erstmal eine Initiative im Bereich Migration, Flucht und Migration gegründet und da auch in einem Gründungskontext gewesen, bin dann zur Entwicklungszusammenarbeit gekommen, weil ich sehen wollte, wie das auch andere Akteure machen, mit mehr Ressourcen als jetzt ein Sozialunternehmen und war dann selbstständig, auch schon vor der Diagnose für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und da habe ich gemerkt, das macht mir total Spaß, weil ich sehr viel. Ich war, wie gesagt, ich war Anfang 20 und durfte schon so viel selber entscheiden und irgendwie meine eigenen Ideen reinbringen. Und mir wurde auch sehr viel Vertrauen entgegengebracht und ich habe gemerkt, boah, das ist richtig cool, weil ich habe das Gefühl, ich lerne viel und es wird gewertschätzt, was ich kann hier auch viel bewegen. Und durch die Diagnose, wie gesagt, kam dann so der Switch in den Bereich Gesundheit und das ist jetzt quasi auch, wo am Start so dazu kam oder wo am Start entstanden ist. Als ich die Diagnose hatte, war ich, wie gesagt, noch sehr jung, 24, und hatte das Gefühl, ich wurde damals sehr gut aufgefangen durch die Familie, durch meinen Freundeskontext. Und gleichzeitig ist es ja ein riesiges Privileg, also so ein Netzwerk zu haben, das einen unterstützt. Und mir ist schon auch aufgefallen, dass ich abseits von dem familiären, persönlichen Support nicht irgendwie Strukturen finde, die ich jetzt irgendwie passend finden würde, als junge Person mich dahin zu wenden. Und weil ich eben auch so dieses Sozialunternehmertum aus dem Kontext davor kannte, was ja auch dieses Credo hat, es geht nicht um gute Ideen, sondern um gute Probleme, um die man sich, mit denen man sich auseinandersetzt und auch den persönlichen Bezug zum Thema hatte, war das eine Thematik, die ich sehr spannend fand. Also dieses Problem, ich habe jetzt eine lebensverändernde Situation, ich habe eine chronische Erkrankung, also eine, mit der ich mich mein Leben lang beschäftigen muss. Ich bin noch sehr jung und ich sehe gleichzeitig gerade nichts in der Struktur, wo ich das Gefühl habe, hier werde ich gut aufgefangen. Es gibt die klassische Selbsthilfe. Für mich war das also kein interessantes Angebot, weil ich wollte nicht in eine Gruppe rein. Ich war total überfordert, irgendwie analog jetzt mich mit anderen Leuten auseinanderzusetzen in so einem Gruppenkontext. Und mit dieser Problematik, da gibt es eine Lücke, die ich wahrnehme, habe ich mich dann quasi so auf den Weg gemacht und habe mit ganz vielen anderen Leuten geredet, weil es ja nicht darum ging, jetzt erstmal was für mich zu gründen, sondern zu schauen, okay, ist das meine persönliche Einschätzung oder haben das mehrere? Und da war für mich so das größte Learning, ah ja, okay, für alle sieht die MS anders aus, weil es ist auch die Krankheit mit 1000 Gesichtern, aber eine Sache, die wir alle gemeinsam haben, ist, die Diagnose war einfach unfassbar oder ist unfassbar anstrengend, weil sie so viel verändert. Und für alle ist es ein einschneidender Moment. Und die meisten hätten sich gewünscht, da besser aufgefangen zu werden. Und und ich habe dann auch mit ExpertInnen geredet, habe mir quasi auch über die Jahre diese Expertise angeeignet, was es eigentlich bedeutet, im Gesundheitssystem auch aktiv zu sein und in diesem gesamten Kontext auch mit Ärztinnen, Patientinnen zu sprechen. Wie ist unser Gesundheitssystem aufgebaut? Und daraus ist dann Schritt für Schritt am Start entstanden. Also quasi eine Plattform, eine digitale Plattform am Start.net, wo man als Person, die Gesprächsbedarf hat mit MS oder auch als angehörige Person, ganz einfach ein digitales 1:1 Gespräch buchen kann mit einer psychologisch geschulten jungen erwachsenen Person, die schon ein bisschen länger mit MS lebt. Also quasi wie so ein digitales Peer-to-Peer, was wir ins Laufen gebracht haben. Und zusätzlich haben wir noch Angebote, die die Gesundheitskompetenz schulen. Also quasi das Wissen, wie kann ich eigentlich Informationen finden und auch anwenden, um meine Gesundheit aufrechtzuerhalten, was ein riesiges Problem ist in Deutschland, in der Durchschnittsbevölkerung und nochmal größer, wenn man eine chronische Erkrankung hat. Genau, und das machen wir so in a nutshell. Und mit mir, das ist auch wichtig, meine ich quasi jetzt nicht nur mich, sondern ein großes Team an Menschen, die da dahinter stehen und die Idee auch am Leben erhalten.
Ja. Yeah. Auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und vor allen Dingen ein wichtiges Unternehmen, wie du es gerade schon gesagt hast, das wirklich Lücken im System versucht zu schließen und immer besser schließt. Du hast es gerade schon gesagt, wir sind bereits ein Team. Wie lange gibt es am Start jetzt schon?
Am Start gibt es jetzt, also ich habe angefangen daran zu arbeiten, an der Idee vor 5 Jahren, glaube ich. Ja, genau, 2020. Ziemlich genau vor 5 Jahren. Also mich damit auseinanderzusetzen, dieses Ganze irgendwie mit anderen Leuten zu reden. Ich war in diesen 2 Jahren vor der Gründungsphase auch noch für die GIZ. Ich war dann auch mal in einem Teilzeitangestelltenverhältnis, wo ich auch noch mal in diesem Innovationsbereich reingeschnuppert habe. Gegründet habe ich im August 2022, also vor 3 Jahren. Und seitdem sind wir ein Team aus aktuell 6 hauptamtlichen Mitarbeitenden und mittlerweile über 50 ehrenamtlichen Menschen, die da hinter am Start stehen.
Wow. Und wie viele Peer-to-Peer-Gruppen gibt es? Oder es wird wahrscheinlich immer so on und off sein, aber wie viele Menschen wenden sich da im Jahr an euch oder sind auch im Gespräch mit anderen?
Wir haben mittlerweile über 1000 junge Erwachsene miteinander ins Gespräch gebracht. Und die Gespräche sind ja bewusst 1:1. Also quasi so ein bisschen, was wir gerade machen, nur dass quasi beide Personen irgendwie einen Bezug zu der MS hätten. Und genau, also über 1000 junge Erwachsene miteinander ins Gespräch gebracht. Und auch die medizinischen Seminare werden tatsächlich auch noch mal ein bisschen aktiver angenommen, gerade als die Gespräche, weil junge Erwachsene und chronische Erkrankungen, das ist eine bestimmte Gruppe an sich. Also da, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, da spielt das Thema Anonymität eine große Rolle. Da spielt aber auch das Thema, ich will damit eigentlich nichts zu tun haben. Ich will jetzt erstmal ich will mein Leben leben wie davor und habe da eigentlich gar keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Das spielt auch eine große Rolle. Vor allem, weil zum Beispiel bei der MS das auch eine Erkrankung ist, die ja nicht immer präsent ist. Also die bei vielen oder bei den meisten verläuft die schubförmig. Deswegen muss man sich nicht damit auseinandersetzen. Und gleichzeitig ist es natürlich so, wenn ich so eine Art Onboarding in diese neue Lebenssituation erhalte und da erstmal mich informiere oder auch mit einer anderen Person rede, die schon so einen Expertisenfortschritt hat oder so mehr Wissen hat, dann unterstützt mich das natürlich auch langfristig länger mit dieser Erkrankung umzugehen. Das ist auch die Vision quasi hinter am Start, dafür zu sorgen.
Du hast das Unternehmen als gemeinnütziges Unternehmen gegründet. Das haben wir in letzter Zeit schon ab und zu mal hier gehört. Aber vielleicht kannst du auch nochmal aus deiner Perspektive sagen, was das bedeutet, warum du diesen Weg gewählt hast und was das vielleicht auch für spezielle Herausforderungen mit sich bringt.
Also für mich war das eigentlich gar nicht die Frage, ob es gemeinnützig sein soll oder nicht. Das war für mich relativ schnell klar, dass es auf jeden Fall gemeinnützig sein soll, weil die gesellschaftliche Wirkung so sehr im Vordergrund steht und wir eben auch einen gemeinnützigen Satzungszweck haben, die Förderung der Gesundheitspflege bei jungen Erwachsenen. Und auch wenn ich aus dem Kontext Sozialunternehmertum komme, wo ja auch im Vordergrund steht, dass man ein gutes Businessmodell haben sollte, ein Business Case, war für mich auch klar, wir werden niemals die PatientInnen selber zu zahlenden Kundinnen machen. Das wäre ja das naheliegendste Modell, ne? Dass man sagt, irgendwie für jedes Gespräch wird so ein bestimmter Satz an Geld irgendwie verlangt oder für jedes Seminar müssen die Leute so viel zahlen, weil sie haben ja auch einen Nutzen hoffentlich daraus. Das wollte ich nicht. Das war ganz klar, da ist es eine vulnerable Situation. Ich will da von den Leuten, die das betrifft, keinen Profit herausschlagen oder Geld machen sozusagen. Muss ja auch kein Profit sein. Und dann war eben die nächste Frage so, wie findet man denn andere kreative Formen, um das zu finanzieren? Weil, wie gesagt, wir sind auch Hauptamtliche, die ihr Lebensunterhalt darunter verdienen. Und da war es auch naheliegend, okay, es gibt in Deutschland eine riesige Stiftungslandschaft. Private Akteure, die sehr viel Geld haben, das sie ja auch ausgeben müssen. Und eine der Stiftungen, die uns gerade finanziert, die gemeinnützige Hertie-Stiftung, ist eine der größten Stiftungen im Bereich MS. Und um sich auf Stiftungsgelder bewerben zu können, muss man gemeinnützig sein. Deswegen da auch wieder der Switch zu, ah ja, okay, ist irgendwie was mit gesellschaftlicher Wirkung. Dann gibt es mögliche Geldgebende, die eben auch die Gemeinnützigkeit voraussetzen. Das scheint ein guter Match zu sein. Und gleichzeitig, und das ist dieser Herausforderungsteil, hat das natürlich auch viele Herausforderungen, weil jeder, der so in diesem gemeinnützigen Kontext aktiv ist oder vielleicht auch einen Verein hat oder wie bei uns eine GUG, GmbH, der weiß oder der oder die weiß, wie anstrengend das auch ist, solche Anträge die ganze Zeit zu schreiben. Und da bin ich gerade sehr aktiv drin. Und man hat nicht die gleiche Sicherheit, die man hat, wenn man ganz klassisch ein Produkt verkauft. Wenn ich jetzt an meiner Eisdiele stehe und zwei Kugeln Eis verkaufe, dann weiß ich ganz genau, wie viel ich da einnehme. Bei uns ist das halt nicht so. Deswegen sind wir tatsächlich auch gerade an einem Schritt, wo wir sagen, okay, Kreativität ist sowieso was bei uns großgeschrieben wird, weil wir sind ja auch ein Startup. Wie können wir eine kreative neue Lösung entwickeln oder neue Produkte auch entwickeln, die auch an andere Akteure nochmal interessant sind, für andere Akteure. Und was bei uns gerade im Vordergrund steht, von Anfang an auch, ist eben, wir haben den Wunsch, dass PatientInnen-Perspektiven empathischer oder auch an erster Stelle erstmal involviert sind in der Entwicklung von allen möglichen Produkten, die wir auf dem Gesundheitsmarkt haben. Und wir wissen, dass es eine Nische ist, die wir da gerade erreichen. Also junge Erwachsene mit MS oder mit chronischer Erkrankung generell, die sind nicht einfach zu finden und wollen oftmals nicht gefunden werden. Und wir können das. Wir wissen, dass wir da eine Community haben, die hinter uns steht. Und wir wissen, dass auf beiden Seiten, also sowohl Akteure im Gesundheitssystem, da den Wunsch haben, mehr zu verstehen, was wollen denn Patientinnen, aber auch Patientinnen selber stärker involviert sein wollen. Also die wollen auch wissen, hey, in der MS-Forschung passiert so viel, ich erfahre aber davon nichts, wieso kann ich da nicht meine Expertise mit reinbringen? Und da dieses Sprachrohr zwischen beiden Seiten zu sein und zu sagen, okay, wir helfen euch, Patientinnen zu finden oder wir helfen euch, die Bedürfnisse abzufragen und organisieren auch sowas wie UX-Runden oder sowas. Mhm. Da sind wir gerade quasi an diesem Punkt dran, um das so ein bisschen auszuloten. Wie können wir daraus auch klassische Produkte entwickeln? Mhm.
Sehr spannend und vor allen Dingen ja auch wirklich so ein klassischer Weg, der im Startup generell auch Platz findet. Und manchmal unterschätzt man das ja oder ich weiß, dass viele darüber so nachdenken, naja, ein gemeinnütziges Unternehmen funktioniert vielleicht komplett anders und es hat nicht so diesen Business-Charakter wie ein sage ich mal, Kapitalunternehmen oder eine Kapitalgesellschaft. Deshalb immer wieder wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass natürlich bei euch das Thema Finanzierung genauso ein großes und wichtiges Thema ist. Vielleicht können wir dazu gleich nochmal sprechen. Aber auch Prozesse und, sage ich mal, Produkte entwickelt werden, die tatsächlich auch die Finanzierung sicherstellen und vielleicht auch Einnahmequellen nochmal eröffnen, wie du es gerade gesagt hast, die in deinem Fall außerhalb der Patienten Gruppe liegt und wo gibt es denn da eigentlich einen Benefit noch für welche Gruppen, die da auch eine Zahlungsbereitschaft für haben. Aber wichtiger Punkt Finanzierung, das heißt ja im Bereich des Gemeinnützigen gerne mal Fundraising. Mhm. Wie finanziert ihr euch? Du hast es gerade schon gesagt, es gibt Stiftungen, die euch finanzieren. Habt ihr denn auch, bekommt ihr auch Spenden, sammelt ihr Spenden, habt ihr bestimmte Spenden ist für mich, erinnert mich auch immer sehr an Crowdfunding. Habt ihr bestimmte Vehikel und Mechanismen, wie ihr tatsächlich eure Finanzierung auch sicherstellt oder immer wieder sicherstellt?
Mhm. Ja, also das ist für uns natürlich gerade oder auch immer, nicht nur gerade, immer ein mitlaufendes Thema Finanzierung. Und ich bin eine starke, ich bin überzeugt oder ich bin auch eine Verfechterin von einem diversifizierten Businessmodell. Also ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, und die haben wir als GUG oder GmbH, dass man die Finanzierung auf verschiedene Säulen stellen kann, dann sollte man die nutzen. Und gerade steht die Finanzierung auf einer Säule bei uns. Das heißt, wir müssen die anderen Säulen weiter ausarbeiten. Die eine Säule, die wir haben, ist eben die Finanzierung über Stiftungen. Auch da kann man immer wieder neue GesprächspartnerInnen finden und auch neue Partner, die dann mit an Bord kommen. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Säulen. Eine davon haben wir gestern offiziell gelauncht. Das ist unser Karma Club. Was dahinter steht, ist quasi eine Fördermitgliedschaft. Und mit Mitgliedschaft meine ich gar nicht sowas wie, man muss jetzt einen Vertrag unterzeichnen oder irgendwas Institutionalisiertes machen, weil das wollten wir nicht. Wir wollten einen coolen Förderverein machen oder einen coolen Förderkreis. Und da ist der Karma Club quasi unsere Anlaufstelle. Das bedeutet, man kann für unsere Plattform oder für das Unternehmen auch spenden. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil von am Start. Den haben wir im Dezember offiziell gestartet. Gestern war dann der Launch für den Karma Club, der jetzt auch auf der Webseite live ist. Und genau, wenn man da spendet, dann kommt das alles in die Organisation dem Zweck zugute, dem wir uns verpflichtet haben, nämlich der Förderung von jungen Erwachsenen mit chronischer Erkrankung. Und dann perspektivisch natürlich wollen wir das auch nochmal ausweiten und eine dritte Säule kreieren, nämlich unsere Produkte an sich und zu gucken, wie kann denn auch durch, also jetzt auch For-Profit-Sprache, durch so einen klassischen Vertrieb auch Einnahmen generiert werden. Und das ist quasi der spannende Punkt, wo wir gerade dran stehen. Ja. Mhm.
Ja, wir verlinken natürlich euren Karma Club auch in den Show Notes, sodass jeder, der uns jetzt hier zuhört, herzlich eingeladen ist, dabei zu sein. Gibt es einen festgelegten Mitgliedsbeitrag oder ist es frei wählbar oder wie habt ihr das aufgestellt?
Das ist frei wählbar. Also vielleicht nochmal kurz zum Karma Club. Sobald du spendest, bist du Teil vom Karma Club. Sobald du spendest, hast du Karma-Punkte gesammelt bist Teil des Karma Clubs. Du hast dich für eine gute Sache eingesetzt und wirst von uns dann auf dem Laufenden gehalten. Das heißt, wir treffen uns alle 3 Monate in der Runde von Leuten, die uns unterstützen, geben auch nochmal interne Insights, wie läuft es denn gerade, auch die Möglichkeit, sich gegenseitig natürlich auch kennenzulernen, die Magie von am Start, 1-zu-1-Gespräche. Und fragen dann auch in die Community rein von den Unterstützenden, so was habt ihr für Ideen, wie wollt ihr das auch proaktiv mitgestalten, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, Leute wollen wirklich auch gerne sich einbringen, die wollen auch irgendwie unterstützen und da finde ich es cool, dass der Karma Club jetzt irgendwie unser Space ist, der auch nochmal andere Leute mit rein involviert. Es ist natürlich für uns einfacher, wenn wir wissen, das ist eine wiederkehrende Spende, also quasi nicht eine einmalige, sondern irgendwie 50 Euro monatlich, weil damit können wir dann auch besser rechnen. Wir haben gerade als Spendenziel 25.000, die wir raisen möchten über die Spenden.
Für dieses Jahr.
Für dieses Jahr, ja.
Genau. Okay. Also, ich hoffe, viele, die uns zuhören, sind vielleicht dabei und wollen noch ein paar Karma-Punkte sammeln. Das klingt auf jeden Fall schon mal gut und positiv und ich glaube, jeder von uns kann die immer wieder gebrauchen. Vor dem Hintergrund denke ich, dass es da auch einige Motivierte unter uns gibt.
Es gibt auch, wenn ich da noch kurz was dazu sagen darf, wegen Karma-Punkte, es gibt auch das Phänomen von dem Helper's High. Da bauen wir das quasi auch nochmal, also darauf basieren wir uns auch, wenn man anderen hilft oder denen auch in unserem Fall spendet, dann tut man auch sich selber was Gutes, weil wir dann im Gehirn Serotonin freisetzen und uns selbst auch besser fühlen. Und am Start, wir denken Selbstfürsorge groß. Deswegen, wir helfen euch, dass ihr euch selber helft, indem ihr quasi Karma-Punkte sammelt. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Ja.
Es ist sozusagen ein Circle.
Ja.
Sehr gut. Win-win. Es klingt alles, also es kann eigentlich nur positiv werden, alles, was wir da tun. Das ist auf jeden Fall wichtig und richtig. Ich habe trotzdem noch mal eine Frage zu einem anderen Thema. Du hast es vorhin gesagt, die Menschen, gerade junge Menschen, die mit so einer Diagnose konfrontiert werden, die mit so einem, sage ich mal, Schicksalsschlag, kann man das wahrscheinlich auch nennen, in ihrem Leben konfrontiert werden, die wollen oft unentdeckt bleiben. Das hat mich vorhin irgendwie so ein bisschen gecatcht, also das gesagt hast, wo ich kurz drüber nachgedacht habe und gedacht habe, so ja, okay, verständlich. Aber warum wollen die unentdeckt bleiben? Was ist das Problem, auch in unserer Gesellschaft vielleicht, dass diese Menschen nicht wollen, dass sie als chronisch Kranke identifiziert werden, dass sie vielleicht auch haben die sehr viele Nachteile auf ihrem beruflichen Weg? Und da sind wir ja ganz schnell beim Thema Inklusion. Kannst du uns da mal noch mal ein bisschen Einblick geben, uns vielleicht auch sensibilisieren für genau diesen Punkt? Weil viele haben ja eine Erkrankung, wie jetzt vielleicht auch in deinem Fall, das würde man jetzt nicht auf den ersten Blick sehen. Und trotzdem müssen sie damit leben und klarkommen und wissen auch nicht, wie sie in der Zukunft damit auftreten. Ja, das finde ich sehr spannend. Wenn du möchtest, würde ich mich sehr freuen, wenn wir da auch noch mal ein bisschen Gefühl für entwickeln dürfen.
Ja, ja, ich kann das auf jeden Fall versuchen. Ich glaube, dass ich nicht die Person bin, es gibt super viele starke Persönlichkeiten, die sich für das Thema Inklusion ganz spezifisch aktiv machen und stark machen. Raoul Krauthausen zum Beispiel, der ja der größte Inklusionsaktivist ist in Deutschland und da sehr, sehr, sehr gute Ressourcen hat, wo man sich auch selbst nochmal weiterbilden kann. Er ist auch Denkpartner von am Start, da bin ich sehr dankbar dafür. Also einer der Gründe, warum junge Erwachsene gerade sich nicht sozusagen outen wollen mit ihrer Erkrankung oder auch erstmal anonym bleiben wollen, und das war bei mir selber auch der Fall. Ich stand, wie gesagt, vor meinem Masterstudium. Ich war mitten in meinem beruflichen Karriereweg, quasi Karrierebeginn. Ist natürlich auch die Angst, dass es Nachteile für einen hat. Und diese Angst ist berechtigt, weil auf dem Arbeitsmarkt ist die Diskriminierung aufgrund von einer chronischen Erkrankung und oder Behinderung, also chronische Erkrankung, nach einer gewissen Zeit ist es quasi dann auch eine Behinderung, die ist an zweiter Stelle nach Rassismus. Das heißt, wir Menschen, die öffentlich sagen, sie haben, oder auch die eine sichtbare Behinderung haben, eine sichtbare chronische Erkrankung, die werden einfach diskriminiert auf dem Arbeitsmarkt. So. Und daher ist es total verständlich, dass gerade junge Menschen, die am Anfang ihrer Karriere stehen, da nicht so viel Lust drauf haben, das öffentlich zu machen, weil diese Diskriminierung da ist. Und das ist jetzt nur der Arbeitsmarkt. Das ist natürlich auch im persönlichen Kontext auch nicht anders. Also da ist ein Thema, was ganz oft in unseren Gesprächen vorkommt, ist generell dieses Sag ich's oder sag ich's nicht, nicht nur meinem Arbeitgebenden, sondern auch meiner Familie zum Beispiel oder meinen Freundinnen. So, wie gehe ich damit um? Weil es ist eine Veränderung, so. Und das ist eine neue Information. Und ich wünsche mir da, auf dem Arbeitsmarkt bezogen, wünsche ich mir, dass wir einfach die Perspektive noch mal ein bisschen ändern, auch hier, und dann mehr Offenheit haben und in Richtung Kompetenzen mehr denken, also quasi kompetenzorientiert auf dem Berufsmarkt unterwegs sind. Und jemand, der eine chronische Erkrankung hat oder auch eine Behinderung, diese Person hat eine Sache definitiv schon bewiesen, und das ist eine unglaubliche Resilienz. Also eine chronische Erkrankung zu bekommen, damit durchs Leben zu gehen, das alleine bedeutet, dass ich eine Resilienz bewiesen habe, weil es gibt auch diesen Unterschied zwischen sozialer Definition von Behinderung. Ich habe keine Behinderung, ich werde behindert. Man wird im Alltag die ganze Zeit behindert von anderen. Für mich ist es jetzt eine unsichtbare Behinderung. Ich bin nicht auf Hilfsmittel angewiesen, aber es ist natürlich auch kein Geheimnis, dass Leute, die im Rollstuhl sitzen, konstant behindert werden, weil sie keine Zugänge bekommen. Das sind so Themen, wo, wenn wir da wirklich eine kompetenzenorientiertes Mindset hätten auf dem Arbeitsmarkt, dann würden wahrscheinlich auch mehr Leute mit Behinderung, chronischer Erkrankung in Führungsetagen sitzen. Und das ist aktuell nicht der Fall. Und als eine Führungsperson mit chronischer Erkrankung, mit unsichtbarer Behinderung, ist mir das auch nochmal total wichtig, da irgendwie eine Lanze für zu brechen, weil ich einfach sehe, wie meine Kompetenzen sich auch verändert haben durch die Diagnose mit Multiple Sklerose. Und natürlich war das einschneidend und auch negativ und gleichzeitig in meinen Kompetenzen, klassisch auf dem Arbeitsmarkt, ich treffe anders Entscheidungen. Ich gehe anders mit meinen Mitarbeitenden um. Ich habe da eine andere Empathie. Wir machen Teamsupervision, weil ich weiß, dass mentale Gesundheit ganz wichtig ist. Wenn mir jemand aus dem Team sagt, hey Jasmin, ich habe einen Arzttermin, dann natürlich wird da nicht zweimal nachgefragt, sondern hey, dann nimmst du den Tag frei und wie geht's dir dann danach so? Also das öffnet nochmal ganz andere Perspektiven, auch als Person, als lohnarbeitende Person. So, ja.
Ja, sehr wichtiges Thema, das auch unterrepräsentiert ist in Gesprächen. Wir hören das jetzt hier auch zum ersten Mal oder haben zum ersten Mal mit jemandem wie dir darüber gesprochen. Das zeigt wahrscheinlich auch, wie wenig das Thema in Unternehmen tatsächlich Raum findet. Mit Blick auf die Zeit würde ich aber gerne nochmal von dir wissen, hast du denn Gedanken oder Tipps, wie man sich jetzt als Gründerin, als Unternehmerin, als Führungskraft diesem Thema nähern kann oder auch mit diesem Thema mehr in Berührung kommen kann? Du hast es selbst gesagt, du hast hier eine Kompetenz dadurch auch bekommen, die dich andere Entscheidungen treffen lässt. Und das finde ich nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass unsere ZuhörerInnen jetzt davor sitzen und denken, ja gut, aber ich kenne niemand oder ich weiß es nicht so genau. Was kann ich denn jetzt tun, um vielleicht mir diese Kompetenz auch anzueignen? Vielleicht hast du da ein, zwei Gedanken, die du uns noch mitgeben kannst.
Ja. Also ich glaube, aus der Perspektive von einer Person, ich kann, glaube ich, zwei Perspektiven reinbringen. Die eine Perspektive ist von der Person, die selber eine chronische Erkrankung hat und eben sich auch mal mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Ich stehe jetzt in der Öffentlichkeit mit meiner Erkrankung, weil ich dieses Unternehmen repräsentiere. Auch das war ein Weg dorthin zu sagen, hey, ich habe selber die Diagnose. Natürlich hat das nochmal eine andere Kredibilität dann auch für mein Unternehmen, wenn ich das irgendwie sage. Und gleichzeitig war das für mich eine schwierige Entscheidung. Ich merke, was mir das damals erleichtert hätte, wäre natürlich das Wissen, dass es keine negativen Einflüsse hat auf meinen weiteren Lebensweg, weil ich nicht weiß, ob ich mein Leben lang Gründerin, also Geschäftsführende von am Start bin. So, ne? Vielleicht zieht mich das ja auch irgendwann mal woanders hin. Und aus den Gesprächen, aus den 1-zu-1-Gesprächen von den Betroffenen, also von den Gesprächspartnerinnen mit den Betroffenen, die bei uns ein Gespräch suchen, ist ganz oft, wenn jemand sagt, soll ich sagen oder sage ich es nicht, die erste Frage, wie ist denn dein Arbeitskontext? Also wie offen fühlst du dich da gerade? Oder wie sehr wird die Offenheit wertgeschätzt? Wie vertrauensvoll ist dein Verhältnis? Wird dir Vertrauen entgegengebracht mit deinem Vorgesetzten? Wie unterstützend nimmst du deinen Arbeitskontext wahr? Also wie safe ist der Space eigentlich, in dem du dich bewegst? Und das ist, finde ich, eine Sache, für die wir alle sorgen können. Weil natürlich gibt es dann auch manchmal die Antwort, boah, eigentlich gar nicht. Weil ich in einem Unternehmen arbeite, wo es vor allem um meine Leistung geht und nicht um mich als Mensch. Und das ist natürlich super niedrig. Also es ist ja so das the bare minimum sozusagen. Aber auch wenn man das Gefühl hat, ich bin eigentlich total offen oder ich habe ein vertrauensvolles Verhältnis, finde ich es da total schön, dass man solche Themen halt auch also sichtbar macht. Also dass man sichtbar sagt, Leute, ich weiß, das Thema chronische Erkrankung ist wahrscheinlich bei vielen von euch ein Thema, weil 40% der Menschen in Deutschland haben eine chronische Erkrankung. So, das ist eine unheimlich hohe Zahl. Das heißt, in den meisten Unternehmen wird jemand sitzen, der eine chronische Erkrankung hat und das nicht gesagt hat. Also da auch erstmal den Raum dafür zu öffnen und zu sagen, es gibt da vielleicht auch eine spezielle Ansprechperson in dem Unternehmen, sollte das der Fall sein, da kannst du erstmal vertrauensvoll darüber reden und dann könnt ihr da gemeinsam auch die Entscheidung treffen. Vielleicht, manche haben ja auch ein anderes Arbeitsverhältnis, sind verbeamtet und so weiter. Da gibt es ja andere Arbeitskonstrukte, wo es vielleicht nochmal eine ganz andere Auswirkung haben kann. Aber wirklich erstmal diesen Raum zu schaffen und diese Sicherheit zu geben und zu sagen, dieses Vertrauensverhältnis ist da und es gibt da auch Strukturen, die wir geschaffen haben, damit das auch nicht nur Kommunikation ist, sondern auch wirklich belegt ist, weil es gibt zum Beispiel eine Person, die du ansprechen kannst und so weiter. Oder du bist auch arbeitsrechtlich da auf der sicheren Seite. Das finde ich jetzt wichtig. Und gleichzeitig der große Disclaimer, ich bin auch immer noch jung, ich bin 31, ich habe jetzt auch nicht einen Haufen Arbeitserfahrung, deswegen und ich bin jetzt vor allem der Großteil meines Arbeitslebens in diesem selbstständigen Verhältnis gewesen. Auch da, denke ich, gibt es Leute, die da bestimmt auch noch mal mehr und Wichtigeres dazu sagen können. Aber das ist jetzt erstmal mein Einblick aus den Gesprächen der Community.
Der uns auf jeden Fall interessiert. Und vielen, vielen Dank für deine Offenheit an der Stelle. Ich glaube, es ist auf jeden Fall etwas, was zum Nachdenken auch anregt. Und wenn wir das damit geschafft haben, ist auch schon etwas geschafft worden. Vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke, die du heute gegeben hast, in das, was du tust, aber auch in ein wichtiges gesellschaftliches Thema. Ich wünsche euch mit am Start auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg, und vor allen Dingen, dass ihr weiterhin gute Unterstützer findet, die eure Vision mit nach vorne tragen. Danke, dass du heute da warst.
Vielen Dank dir für den Raum und das den Podcast. Super cool.
Sehr schön. Bis ganz bald, Jasmin.
Bis bald.
Das war eine weitere Folge von Femvisible Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und hattet genauso viel Spaß wie ich. Abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen überall dort, wo es Podcasts gibt und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und wenn ihr mögt, hören wir uns mit der nächsten Folge wieder.